Wir hören heute zwei Lesungen. Ich fange an mit der ersten, das ist aus dem ersten Buch Mose, das Kapitel 22, die Verse 1 bis 10. Eine schwere Prüfung für Abraham. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief er, ja, Herr, geh mit deinem einzigen Sohn Isaak, den du so sehr liebst, in die Gegend von Moria. Dort zeige ich dir einen Berg, auf ihm sollst du deinen Sohn Isaak töten und als Opfer für mich verbrennen. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf und spaltete Holz für das Opferfeuer. Dann belud er seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak und zwei seiner Knechte mit. Gemeinsam zogen sie los zu dem Gebirge, das Gott Abraham genannt hatte. Nach drei Tagesreisen war es in der Ferne zu sehen. Ihr bleibt hier und passt auf den Esel auf, sagte Abraham zu den beiden Knechten. Der Junge und ich gehen auf den Berg, um Gott anzubeten. Wir sind bald wieder zurück. Abraham legte das Holz für das Brandopfer auf Isaaks Schultern. Er selbst nahm das Messer und eine Schale, in der Holzstücke glühten. Gemeinsam bestiegen sie den Berg. Vater, fragte Isaak, ja, mein Sohn, Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird schon dafür sorgen, mein Sohn. Schweigend gingen sie weiter. Als sie die Stelle erreichten, die Gott angegeben hatte, errichtete Abraham aus Steinen einen Altar und schichtete das Brandholz auf. Er fesselte Isaak und legte ihn oben auf den Holzstoß. Dann griff er nach dem Messer, um seinen Sohn zu töten. Wir hören die zweite Lesung, Hebräer Kapitel 4, Vers 16. Christus tritt vor Gott für uns ein. Er tritt für uns ein. Dafür dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Amen.
Kindheitshelden. Ich weiß nicht, was ihr für Kindheitshelden hattet. Bei mir gab es verschiedene. Ich hatte zum einen aus einer japanischen Serie die Superkickers. Da hatte ich den Kindheitshelden Tsubasa Ozora. Und der junge Mann konnte sich in der Luft dreimal drehen und dann genau rechtzeitig den Ball so abschießen, dass der genau in den Winkel flog. Und ich im Garten, ich könnte ja vielleicht ja Tsubasa Ozora sein. Und dann habe ich den Ball hochgeworfen. Naja, ich sag mal, ich habe mein Steißbein gespürt. Hat nicht so ganz funktioniert. Ein zweiter Kindheitsheld für mich, Vicky. Als ich das mit Selma vorbereitet habe, kamen wir drauf. Und ich habe mit meinen Eltern drüber gesprochen und dann fing meine Mutter herzlich an zu lachen, weil sie sich erinnerte, wie ich richtig mitgefiebert habe mit diesem Vicky. Wenn der Sven, der böse Sven kam, dann saß ich doch eher etwas zusammengekauert auf dem Sofa. Und als Vicky dann seinen Moment hatte, als er nachdachte und dann rausgefunden hat, was das Richtige ist, dann sprang ich richtig auf, als ob so ein Tor gefallen wäre. Er hat's! Das war richtig gut für mich. Natürlich hat sich im Laufe der Zeit, so haben sich meine Vorbilder ein bisschen verändert. Tsubasa, Ozora und Vicky, ganz wunderbare Leute, aber ausgedacht. Und jetzt so schaue ich in mein Leben und überlege, wer ist eigentlich mein Vorbild? Und ich finde viele Vorbilder in der Bibel. Und einer davon ist Abraham. Ich finde das total genial, was Abraham für ein Leben lebt. Ich finde, bei ihm können wir so vieles lernen. Aber es sind nicht nur die guten Dinge, sondern auch die herausfordernden Dinge. Und wenn wir an Abraham denken, dann denken wir ganz schnell an die Situation mit Isaak. Da kommen wir nicht dran vorbei. Wer an Abraham denkt, denkt daran, der musste seinen Sohn opfern. Und dann denken wir auch ganz schnell an Jesus. Da kommen wir ganz schnell hin. Klar, ein Vater muss seinen Sohn opfern. Oder auch ein Widder kommt, um für den Sohn denn geopfert zu werden. Beides Bilder, die letztlich für Jesus stehen. Für das, was er im Kreuz für uns getan hat. Da komme ich aber später wieder drauf. Ich möchte jetzt so ein bisschen das Leben von Abraham mit uns durchgehen und gemeinsam mal anschauen, wie kommen wir eigentlich von einem vielleicht Glauben zu einem Glauben voller ermutigender Glaubensschritte. Die Geschichte von Abraham, die entfaltet sich ab dem 12. Kapitel im ersten Buch Mose Genesis und es geht ganz einfach los. Man ist 75 Jahre am gleichen Ort und dann kommt ein Gott und sagt, verlass dein Vaterland. Nimm deine Geschwister, aber nicht zu viel und dann verlass mal dein Vaterland. Nach 75 Jahren an einem Ort soll er den Ort seiner Heimat verlassen. Da habe ich mich gefragt, wie wird es mir eigentlich nach 75 Jahren gehen, wenn ich die ganze Zeit an einem Ort wäre und dann kommt ein Gott und sagt, da musst du jetzt weg. Was hat sich wohl für ein Gefühl von Zuhause, von Sicherheit, von Geborgenheit entwickelt innerhalb von 75 Jahren? Was habe ich wohl für ein soziales Netz nach 75 Jahren an einem Ort? Moment. Habe ich Gott richtig verstanden? Meint Gott es wirklich so? Ich muss doch verrückt sein, das zu machen. Vielleicht meint Gott das ja auch alles ganz anders. Vielleicht habe ich das einfach falsch verstanden. Ich zumindest kenne diese Gedanken. Genau mit diesen Versen aus dem Buch Genesis hat Gott mich nämlich damals nach Adelzhofen geschickt, nach Süddeutschland. Ich hätte jetzt fast ins Ausland gesagt. Zu einer anderen Kultur, einer anderen Sprache. Und Gott hat mich dort hineingesandt. Mit genau diesen Worten aus Abraham, verlasse dein Vaterland. Und es ist nicht so, dass ich dem sofort zugestimmt und gejubelt habe. Ich habe schon stark gegrübelt und habe mich damit auseinandergesetzt. Was bedeutet das eigentlich alles, hier alles zu verlassen? Und dann schaue ich in die Bibel und was mich total fasziniert am Abraham ist, da steht nichts von anzweifelnden oder verunsicherten Gedanken, sondern es heißt, da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Im Normalfall ist es so, dass wir, die Bibel, die vertuscht nichts. Die lässt uns in die Gedankenwelt von Menschen reinschauen. Wenn Abraham gezweifelt hätte, dann hätte das ganz sicher in der Bibel gestanden. Aber es heißt einfach nur, er zog aus. Keine anzweifelnden Gedanken. Und das war kein einmaliger Vorfall. Eine kurze Zeit später spricht Gott wieder in das Leben von Abraham und gibt ihm eine ganz spannende Verheißung. Er ermutigt ihn. Dort heißt es, da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Oh, habe ich das gerade wieder richtig verstanden? Ich soll etwas erben? Wieder keine Widerworte, keine Zweifel, keine Anfragen. Abraham nimmt es einfach so hin. Wenn Gott mir gesagt hätte, deine Nachkommen werden dieses Land erben, würde ich wahrscheinlich aus Verunsicherung anfangen zu lachen. Oder ich würde ein bisschen arrogant mit dem Kopf schütteln und sagen, du übertreibst schon wieder. Das ist unmöglich. Das kann ja gar nicht sein. Das ergibt keinen Sinn. Das ist vielleicht eine schöne Träumerei von mir, aber nö. Und von Abraham, dort heißt es, und er baute dort ein Altar dem Herrn. Der hat noch nicht erlebt, wie seine Nachkommen das Land bekommen haben. Und trotzdem baut er schon dem Herrn einen Altar, obwohl er noch gar nicht gesehen hat, dass Gott es wirklich so macht. Und das ist eine Strategie, die ich in der Bibel finde, die ich total spannend finde. Das heißt Lobpreis vor dem Sieg. Schon bevor ich erkenne, dass Gott das tut, was er mir zusagt, fange ich an, ihn zu loben und ihn anzubeten. Ich sage Gott, wie genial er ist, wie groß er ist. Ich danke ihm, auch wenn ich noch nicht erlebt habe, dass seine Zusagen sich umgesetzt haben. Und es ist so eine Strategie, die zieht sich die ganze Bibel durch. Ich denke an Paulus im Gefängnis. Der sitzt in Ketten, weil er sich für Gott eingesetzt hat. Und dann heißt es, um Mitternacht fangen sie an, Gott anzubeten. In Ketten. Da ist noch nichts mit, er ist befreit worden und alles ist super und deswegen Halleluja. Sondern Mitternacht in Ketten fängt er an, Gott zu loben. Lobpreis vor dem Sieg. Auch wenn ich noch nicht sehe, was Gott damit vorhat, vertraue ich mich ihm an. Ich finde das genial, wie die Bibel das beschreibt. Aber ich frage mich, wie kann das sein, dass so ein Abraham, ein Paulus und viele andere biblische Helden, dass die da hinkommen, Gott anzubeten, obwohl sie noch gar nicht sehen können, was er eigentlich macht? Und was mich an der Bibel fasziniert ist, sie legt sich selber aus. Ich muss mir nichts groß ausdenken, sondern ich muss nur in die Bibel reinschauen und sie erklärt sich selber. Was an der einen Stelle steht, wird an der anderen Stelle erklärt. Im Hebräerbrief, im 11. Kapitel, dort heißt es, da geht es um viele Glaubenshelden, unter anderem auch um Abraham, dort heißt es, es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und weiter heißt es dann dort über Abraham, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Durch den Glauben. Drei einfache Worte und doch manchmal sehr herausfordernd. Einfach aus Glauben handeln, aus Glauben leben, mit Gott rechnen. Und im 4. Kapitel vom Römerbrief schreibt Paulus über diese Situation. Und obwohl alles hoffnungslos schien, gab Abraham die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte diesen Worten. So wurde er zum Stammvater vieler Völker. Und dieses So kann man im Griechischen auch als deshalb übersetzen. Weil er diesen Glauben hatte, wo man eigentlich gar keinen Glauben mehr haben konnte, weil alles so hoffnungslos schien, hatte Abraham diesen Glauben und deshalb wurde er zum Stammvater vieler Völker. Mich ermutigen diese Verse immer wieder neu. Sie ermutigen, mich mit Gottes Wort auseinanderzusetzen, damit zu rechnen, dass Gott mir heute in meiner Situation noch etwas zu sagen hat. Sie ermutigen mich, daran festzuhalten, dass Gott treu und gerecht ist, auch wenn die äußeren Umstände vielleicht gerade dagegen sprechen. Sie ermutigen mich, mich mit Gottes Wort so auseinanderzusetzen, dass es mein Zuhause ist. Ich möchte wissen, wie Gott tickt. Ich möchte sein Herz kennen. Ich möchte wissen, was er mir zusagt. Und nur dann kann ich mein Leben mit ihm gemeinsam gestalten, mich danach ausrichten. Hey, die Bibel ist mein täglicher Ratgeber, weil sie brandaktuell ist. Und ich möchte diese Verse als brandaktuell auf mein Herz legen lassen und mit ihm gemeinsam meine Situation angehen. Keiner sagt, dass es einfach ist. Keiner sagt, dass es schnell geht. Es geht immer darum, dass Gott uns durch Prozesse hindurchführt, dass er uns Herausforderungen zumutet. In der Bibel gibt es eine Stelle, die sagt, seid dankbar dafür, wenn ihr gerade herausgefordert werdet, weil das euren Glauben in die Tiefe führen wird. Und das ist das, was ich auch bei mir erlebe. Aber vielleicht kennst du auch diese Momente, wo du in einer Situation steckst oder weil du etwas gehört hast, zum Teil einer Situation wirst und dich fragst, was ist eigentlich dran? Was kann ich jetzt vielleicht dazu sagen? Was wäre das Richtige zu machen? Wie kann ich helfen? Du grübelst, dir kommen Gedanken. Vielleicht sollte ich mal ein ermutigendes Wort an diese oder jene Person weitergeben. Vielleicht sollte ich meine Eltern mal wieder in den Arm nehmen. Ich weiß, kritisch, aber kann man machen. Vielleicht kommt dir der ein oder andere Gedanke. Und dann kommt diese fiese, ätzende Stimme. Vielleicht ist es aber auch alles Quatsch. Vielleicht sind es auch nur meine menschlichen Ideen und Gedanken. Vielleicht verschlimmert sich die Situation noch wegen mir. Vielleicht ist das so. Aber wer sagt eigentlich, dass Gott nicht unsere menschlichen Wünsche und Gedanken gebrauchen kann? Wer sagt eigentlich, dass Gott die Situation nicht verschlimmern möchte, damit später tiefe, segensbringende Erkenntnisse daraus entstehen? Und wer sagt eigentlich, dass es um uns geht? Manchmal sind wir einfach nur Gottes Werkzeug. Und wir dürfen einen Moment Unverständnis und Frust von unseren Mitmenschen aushalten, weil wir erleben werden, wie später unser Wort, unser Handeln, unsere wohltuende Ermutigung oder wichtige Ermahnung ein kleines Puzzleteil von Gottes großem Prozess ist. Sind wir bereit, uns Gott zu unterstellen, unseren Stolz ein bisschen loszulassen und Gott zu erlauben, uns zu gebrauchen? Die Ermutigung für heute ist nicht, das vielleicht komplett auszulöschen, sondern die Ermutigung für heute ist, lasst uns mal einen Perspektivwechsel machen. Nicht zu sagen, vielleicht klappt es nicht, sondern vielleicht klappt es. Vielleicht möchte Gott es gebrauchen. Sieh es als Ansporn für kleine Schritte, die mindestens das Potenzial haben, deinen Glauben in die Tiefe zu führen, dich zu stärken. Mein Credo, woran ich selber immer wieder zu lernen habe und woran ich mich reflektiere, ist, lass ich das Ja des Glaubens lauter und aktiver sein als das Nein und die Blockade der Angst. Lass ich das Ja des Glaubens lauter sein als das Nein der Angst. Und obwohl alles hoffnungslos erschien, gab Abraham die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte diesen Worten. Wie wäre es, wenn du in diesem Bibelvers mal deinen Namen einsetzt? Und obwohl alles hoffnungslos schien, gab Max Mustermann die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte diesen Worten, Gottes Worten. Und so wirst du zur Säule der Ermutigung in Zeiten der größten Trauer, zum Anstoß der Vergebung und Versöhnung in Zeiten des größten Streites, zum Wendepunkt des festen Vertrauens in Zeiten der großen Herausforderung. Ich glaube, jede Situation hat die Chance, zum Ausdruck eines Lebens aus Glauben zu werden. Und es gibt einfach nichts Schöneres. Es gibt nichts, was die Gegenwart mehr prägen und die Zukunft mehr verkünden kann, als ein Leben aus Glauben, wo wir mit den Möglichkeiten und der Liebe Gottes rechnen. Daher, so heißt es im Hebräerbrief, daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Wenn wir diesen Zuspruch für unsere alltäglichen Situationen annehmen, dann bin ich sicher, dass Gott uns so einen, na klar, ich hab's, Moment schenken wird. Und wir werden den Mut haben, weil wir auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens schauen, werden wir den Mut haben, Dinge zu tun, die er uns aufs Herz legt. Und so entstehen Wunderkerzenmomente. Momente, in denen die Worte, Ideen und Möglichkeiten in deinem Herzen nur so sprudeln und sprühen. Ein wunderschönes Bild entsteht, was du alles erleben wirst, wenn du das tust, was Gott dir aufs Herz legt. Wisst ihr, was die Herausforderung einer Wunderkerze ist? Sie ist ganz schnell erloschen. Und so ist es auch oft mit Gedanken, die Gott uns aufs Herz legt. Wenn wir sie nicht gleich ergreifen, mutig und im Glauben umsetzen, was er uns in die Gedanken gibt, dann wird es schnell erlöschen. Aber was kann dir schon passieren? Was kann dir passieren, wenn du aus Glauben Dinge tust? Dem, der alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, der hat gesagt, ich bin alle Tage bei dir, bis an der Welt Ende. Ja, manchmal wird es uns ganz schön herausfordern, in unserer Zeit nach Gottes Worten und Werten zu leben. Und wir sind so ein bisschen menschlich versucht, es uns angenehm zu machen. Zu sagen, wir ziehen uns wieder zurück. Das kennt Abraham übrigens auch. Dort heißt es, es kam aber eine Hungersnot in das Land und Abraham zog sich nach Ägypten zurück. Wenn es mal schwierig wird, ziehen wir uns gerne dahin zurück, wo es sicher ist, wo wir uns auskennen, wo wir satt werden, wo wir in Ruhe gelassen werden. Das Südland Israels steht so ein bisschen gedanklich für Gottes Gedanken, das, was er uns aufs Herz legt. Und Ägypten steht für gesellschaftliche und eigene Gedanken, wo wir ganz schnell anfangen, Gott zu misstrauen. Das Geniale bei Gott ist, er bleibt uns treu. Er bleibt an uns dran. Auch an Abraham bleibt er dran. Ein paar Kapitel später wird ihm ein Kind versprochen. Im hohen Alter, biologisch eher schwierig. Vielleicht hat Gott das nicht bedacht. Na, da lass uns doch mal lieber selbst Hand anlegen. Die Frau von Abraham, Sarah, sagt, geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Als ich das in der Vorbereitung gelesen habe, habe ich mich gefragt, welcher Stimme gebe ich das Recht, in mein Leben reinzusprechen? Welcher Stimme gebe ich das Recht, in mein Leben reinzusprechen? Wem vertraue ich? Menschlich gesehen ist das natürlich nachvollziehbar. Wenn ich näher an der 100 als an der 50 bin, dann wird es mit dem Kinderkriegen vielleicht ein bisschen schwierig. Aber wenn Gott uns doch eines verspricht, dann müssen wir vielleicht doch selbst Hand anlegen. Es ist so viel einfacher und hört sich auch so viel logischer an, was wir manchmal selber denken und was wir meinen, was richtig ist. Die Herausforderung ist nur die, dass es ganz oft zu viel Verletzung, Leid und Trauer führt. Ich kann jetzt leider die ganze Geschichte nicht entfalten, die Zeit habe ich nicht, aber wer mag, kann es gerne im 1. Mose 16 mal nachlesen, was da alles passiert zwischen Sarah, Abraham und der Magd Hagar. Das ist Daily Soap. Also das ist schon wirklich Wahnsinn, was da passiert. Weil Leute nur auf ihre eigenen Gedanken hören und Gott nicht vertrauen in dem Moment. Und jetzt, und da kommt die Bibel wieder ins Spiel, jetzt wird es interessant, Gott könnte ja jetzt sagen, naja, die vertrauen mir nicht, also gebe ich denen auch nicht, was ich ihnen versprochen habe. Und das finde ich so genial an unserem Gott. Er macht sich nicht von uns abhängig. Er macht sich nicht von dem abhängig, wie du denkst oder wie du lebst. Er ist Gott und Gott ist gut. Und er möchte das, was er dir versprochen hat, in deinem Leben zur Wahrheit führen, dass du es erleben darfst. Er hat jetzt nicht Abraham und Sarah wieder das Versprechen weggenommen, sondern er hat ihnen tatsächlich dann einen Sohn geschenkt. Und es hing auch damit zusammen, dass Sarah tief in sich noch geglaubt hat. Wieder im 11. Kapitel des Hebräerbriefes heißt es, und Sarah, Abrahams Frau, die eigentlich unfruchtbar war, glaubte unerschütterlich an Gottes Zusage, dass sie noch ein Kind bekommen würde. Sie wusste, dass Gott alle seine Zusagen einhält. Und tatsächlich wurde sie schwanger, obwohl sie dafür schon viel zu alt war. Was ist dein tatsächlich Obwohl-Moment? Was wünschst du dir von ganzem Herzen? Wo würdest du dir wünschen, dass tatsächlich mal etwas passiert, obwohl du es schon lange abgeschrieben hast? Gott kann das möglich machen. Glaub ihm, vertraue ihm, rede mit ihm darüber. Wo wünschst du dir ein tatsächlich Obwohl? Nichts und niemand kann uns vom Gottes Segen trennen. Gott weiß übrigens auch darum, wie wir Menschen sind. Er kennt unsere Fehltritte, er kennt unsere Herausforderungen und doch schreibt er uns nicht ab. Ich glaube, wir Menschen sind manchmal viel unbarmherziger untereinander, als Gott mit uns barmherzig ist. Und ich bin fest davon überzeugt, dass zwei Dinge in jeder Situation unseres Lebens drinstecken. Also entweder das eine oder das andere. Egal, was du gerade erlebst, erlebt hast oder erleben wirst. Entweder es ist eine Ermutigung oder es ist eine gewinnbringende Lektion. Entweder es ist eine Ermutigung oder es ist eine gewinnbringende Lektion. Oft erkennen wir das erst im Nachhinein. Aber Gott verschenkt sich in seiner Liebe zu uns. Das ist und bleibt sein Herz. Und das zeigt sich übrigens auch in der Situation, die wir in der Schriftlesung gehört haben. Und da steige ich jetzt auch wieder ein. Wir haben ja geendet an dem Punkt, dass Abraham Isaak töten sollte. Punkt. Die Schriftlesung war vorbei. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Es heißt weiter, da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich im Gestrüpp mit seinen Hörnern hängen. Er ging hin, nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte, der Herr sieht. Eine weitere Aussage, die sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Der Herr sieht, Gott hat dich im Blick. In der Jahreslosung fürs nächste Jahr, für 2023, heißt es, du bist ein Gott, der mich sieht. Und das wird von der Person ausgesprochen, die zur Leihmutter für Sarah und Abraham wird. Die Person sagt, in ihrer größten Wüstenzeit, in ihrer größten Herausforderung, in ihrem größten Schmerz, spricht sie aus, du bist ein Gott, der mich sieht. Auch da wartet sie wieder nicht wieder, bis die Situation sich aufgelöst hat, um Gott dann zu loben, sondern schon mitten in der Wüste sagt sie, du bist ein Gott, der mich sieht. Darauf dürfen wir uns verlassen. Und das führt uns dann dazu, nach Galater 6 zu leben, wo es heißt, es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Wir dürfen nicht vorher aufgeben. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Wenn wir jetzt dann wieder in unseren Alltag zurückgehen, dann lasst uns doch mal ganz bewusst nach diesem Wiki, ich hab's, na klar, Moment suchen und Gott darum bitten, dass er uns das aufs Herz legt. Und dann lasst uns den Wunderkerzen-Moment ergreifen. Nicht zu lange grübeln, was könnte alles passieren, wenn, sondern einfach mal machen. Das ist eine Strategie aus der Bibel. Einfach mal machen. Petrus aufs Wasser. Einfach mal machen. 7-mal um die Stadt laufen, bis sie einstürzt. Einfach mal machen. Ans Kreuz gehen und dann doch wieder auferstehen. Einfach mal machen. Das ist schon krass, was die Bibel uns da mitgibt. Und ich glaube, wenn wir das machen, wenn wir nach diesem Wiki-Moment suchen und nach dem Wunderkerz-Moment suchen, dann werden wir nach 2. Korinther 5, Vers 20 Botschafter an Christi Stadt sein und Menschen auf unserer Welt mit seinen Werten und seiner Liebe beschenken. Wir werden im Glauben umsetzen, was Gott uns vor die Füße legt. Wir werden Glaubensschritte machen. Und was dir im ersten Moment vielleicht als verrückt vorkommt, wirst du im zweiten Moment als von Gott gegebenem Segen erleben. Ich mache dir Mut, fokussiere dich auf die positive Seite des Vielleicht. Mache Schritte außerhalb deiner Komfortzone. Denk nicht, vielleicht klappt es nicht oder war es doch nur von mir. Sondern denk, vielleicht möchte Gott es gebrauchen und mich damit weiterbringen. Und der letzte Gedanke, den ich mit euch teilen müsste, ist, lasst uns nicht so viel fragen, was ist richtig und was ist falsch. Lasst uns viel mehr fragen, ist es aus Liebe. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in einer herausfordernden Zeit, die viel einteilt. Die nach richtig und falsch einteilt. Aber wenn ich in die Bibel schaue, dann sehe ich so oft, dass es nicht um richtig und falsch geht, sondern dass es um Liebe geht. Ist es richtig oder falsch, Abraham in diese Situation zu schicken, seinen eigenen Sohn opfern zu sollen? Es ist falsch. Aber ist es aus Liebe? Es ist aus Liebe, weil Gott sein Herz in dieser Situation offenbart. Gott möchte, dass wir sein Herz verstehen. Darum hat er Abraham das erleben lassen. Abraham hat verstanden, wie Gott tickt. Wir dürfen schon an dieser Situation verstehen, wie Gott tickt und was Jesus da erlebt. Ist es richtig oder falsch, jemanden zu kreuzigen, der nichts getan hat? Ist es richtig oder falsch, das zuzulassen? Es ist falsch, aber es ist aus Liebe. Es ist aus Liebe, damit wir erkennen können, mit welcher bedingungslosen Liebe Gott uns liebt. Was er für Möglichkeiten hat, sogar den Tod zu überwinden. Lasst uns nicht so viel fragen in unserer Zeit, ist es richtig oder falsch? Natürlich gibt es Dinge, wo wir das tun müssen. Ich pauschalisiere nicht. Es gibt Dinge, wo wir richtig oder falsch einordnen dürfen. Aber ich glaube, von der Seite fallen wir nicht so schnell vom Pferd. Wir fallen eher von der anderen Seite vom Pferd, dass wir gar nicht mehr fragen, ist es aus Liebe? Und so tickt Gott. Gott ist Liebe und Liebe verschenkt sich, ist mutig, sucht nach einem Wiki-Moment und zündet die Wunderkerze an. Und ich mache euch voll Mut, macht das. Sucht danach. Wir wollen jetzt einmal ganz kurz einen Moment der Stille haben, jetzt, wo ich hier noch stehe. Denkt kurz darüber nach, was legt Gott mir vielleicht in meiner Situation aufs Herz? Wo könnte ich ein Wort weitergeben, eine Umarmung weitergeben, zuhören, nachfragen? Was möchte Gott von mir? Eine Minute kurz in der Stille Zeit zu überlegen, was möchte Gott von mir? Wo fordert er mich heraus, um mich dann von einem Vielleicht-Glauben zu konkreten Glaubensschritten zu führen? Ein Moment der Stille. Lass das Ja des Glaubens lauter sein als das Nein der Angst. Amen.